Predige über Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 26. Markus Kapitel 8, Vers 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida, und man brachte ihm einen Blinden und bat ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Und nachdem er ihm in die Augen gespien und ihm die Hände darauf gelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn Wesen wie Bäume sehe ich umhergehen. Hierauf legte er ihm die Hände nochmals auf die Augen, und er blickte scharf hin und wurde wiederhergestellt und sah alles deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sagte: Nicht einmal ins Dorf hinein sollst du gehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal über das Wunderwerk der Augen länger nachgedacht haben. Es wird also einen Augapfel haben, ungefähr 23 mm tief, der mit einer gallertartigen Masse gefüllt ist, dem sogenannten Glaskörper. Dass das Ganze ein Kameraauge ist, es gibt ja noch andere Augen. Es gibt zum Beispiel so Facettenaugen, wie Insekten sie haben, oder manche einfachen Tiere haben gar keine Augen. Die haben nur lichtempfindliche Stellen auf der Haut, sodass sie hell und dunkel unterscheiden können. Und demgegenüber haben wir mit dem Kameraauge, das wir haben, eigentlich einen großen Vorteil. Das Auge ist großartig aufgebaut, vorne hat es eine Linse, dann eine Blende, die je nach Lichteinfall sich öffnet oder schließt. Es hat eine Regenbogenhaut und hinten eine Netzhaut, die die Bilder empfängt mit ihren Stäbchen und Zapfen, wobei die Zapfen für das Buntfernsehen sind und die Stäbchen mehr so für diese Dämmerungszone. Es gibt ja Leute, die meinen, dass wir von den Affen abstammen. Ich meine das übrigens nicht. Soweit ich hörte, haben die Affen nur Schwarz-Weiß-Fernsehen eingebaut. Wir haben es also wesentlich besser als sie, mit dem Buntfernsehen in unseren Augen. Das Auge wird durch Feuchtigkeit immer elastisch gehalten, einmal durch diese Tränendrüse, die ja nicht nur bei Tränen aktiv ist, und durch das Lid, das das Auge immer wieder bedeckt. Das Auge wird von Muskeln umgeben, die die Richtung dieses Auges verändern können. Und am hinteren Ende endet ein Sehnerv oder beginnt er, der die ganzen Informationen ins Gehirn führt. Und da geschieht auch noch so ein kleines Wunder, denn das Bild, das meine Augen empfangen, steht in diesen Augen auf dem Kopf. Und auf dem Weg zum Gehirn wird das Bild rumgedreht, sodass ich Sie also alle heute Morgen hier richtig herum sitzen sehe und nicht auf dem Kopf sitzen sehe. Es ist ein Wunderwerk, dieses Auge. Ich glaube, dass wir Gott darüber loben können. Aber in unserer Geschichte hier, der Mann, dieser eine Mann, hat ein Problem mit seinen Augen. Er hat zwar Augen, aber er sieht nichts. Sie funktionieren nicht richtig. Und deshalb ist er erfreut, als andere ihn zu Jesus bringen, der in seinen Ort Bethsaida kommt. In diesem Ort Bethsaida war übrigens auch vorher schon manches mit Jesus geschehen. Er hatte nämlich dort seine ersten Jünger geangelt. Dieser Name Bethsaida heißt Haus des Fischfangs. Und Jesus hatte da so seine ersten Fische, wenn man so will, gefangen, nämlich Menschen, die jetzt mit ihm unterwegs waren, einmal den Petrus und auch den Andreas und den Philippus. Das heißt, Jesus war an diesem Ort schon etwas bekannt geworden. Und dieser Blinde wird ihm gebracht. Wir wissen, wie es dann weitergeht. Er nimmt ihn an der Hand, führt ihn vor den Ort hinaus und heilt ihn dann durch ein zweimaliges Auflegen der Hände. Ich möchte weniger über diese körperliche Blindheit sprechen, als es vielmehr als einen Vergleich ansehen für eine geistliche Blindheit. In dem ersten Korintherbrief steht Kapitel 2, Vers 14 etwas über unseren Zustand von Geburt an, wie wir geistlich sehen können. Da steht nämlich, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Steht also klar, von Geburt an kann der natürliche Mensch Gott nicht erkennen. Das wäre ganz lieb, wenn ihr ruhig sein würdet, sonst müsst ihr euch auseinandersetzen. Ich wiederhole das gerade nochmal, der natürliche Mensch kann von Geburt an Gott nicht erkennen, er ist geistlich blind. Er hört zwar Dinge über Gott, aber versteht sie eigentlich nicht. Und dann ist es schon ganz schön, wenn er von anderen, die geistlich schon sehend sind, das heißt von Christen, zu Jesus geführt wird. Ich finde das interessant. Ich habe das mal so mitgekriegt, wie einer anfing, für einen anderen zu beten. Da sagte ich, na, dann bet mal schön weiter. Ich hatte keinen Glauben, dass der andere wirklich zum Glauben käme. Und er hatte so schön weitergebetet, ungefähr 2 Jahre, und dann hat der andere sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass der andere bis heute noch nicht weiß, wer da 2 Jahre lang für ihn gebetet hat. Vielleicht weiß er überhaupt nicht, dass einer für ihn gebetet hat. Aber er wurde sozusagen von einem anderen zu Jesus hingeführt im Gebet. Ich denke an jemand, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat und das dann ein Berufskollegin sagte, und er sagte, das ist sehr schön, weißt du, ich habe schon 5 Jahre für dich gebetet. Das heißt, der sich entschieden hat, der wusste das nicht. Aber als er es sagte, hörte er, da ist schon jemand, der mich 5 Jahre lang praktisch zu Jesus hingeführt hat, ohne dass ich das wusste. Und das ist schön, er ist derjenige oder diejenige ist zum Glauben an Jesus gekommen, weil jemand da war, der sie zu ihm hinführte. Wir können Menschen zu Jesus hinführen durch Gebet, durch Einladungen, durch Bücher, die wir verschenken, durch Kassetten, die wir verleihen, durch Gespräche. Jesus sieht die Not derer, die zu ihm kommen, und hilft ihnen. Zunächst nimmt er diesen Blinden an der Hand und führt ihn aus dem Ort hinaus. Es kann auch heute sein, dass jemand von Jesus schon geführt wird, obwohl er noch blind ist. Kann vielleicht sein, dass ein Ehepartner von Jesus schon geführt wird, der Jesus noch nicht kennt. Aber Jesus führt ihn schon und ist dabei, ihm die Augen zu öffnen. Ja, er führt ihn hinaus, aus dem Ort heraus, in eine persönliche, stille Gemeinschaft mit ihm, bringt Speichel in seine Augen und legt dann 2-mal die Hände auf, dass er sieht. Ich deute das symbolisch, ob das die einzig richtige Deutung ist, ist eine Frage für sich. Der Speichel kommt ja aus dem Mund Jesu. Ich glaube, dass ein Mensch heute Jesus kennenlernt, dadurch, dass er etwas aus seinem Mund erfährt, und zwar nicht Speichel, sondern das Wort Gottes. In Römer 10 steht, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Das heißt, durch das, was aus dem Mund Gottes herauskommt, werden Menschen geistlich sehend. Und das ist schön, wenn das geschieht. Jesus hat ihm die Hände aufgelegt. Das ist ja einmal ein Zeichen der Gemeinschaft. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Handauflegung kann auch Segen bedeuten, in diesem Zusammenhang. Es kann aber auch bedeuten, ich schütze dich. Oder ich nehme dich in Beschlag für mich, du gehörst jetzt mir. Handauflegung kann auch Führung bedeuten. Ich möchte dich jetzt mit dieser Hand führen in deinem Leben. Und der Blinde, der sehend wurde, hat vielleicht davon eine ganze Menge mitbekommen. Zunächst wird er aber nur halb sehend, ist sozusagen eine Art Grobeinstellung. Sagt, da gibt es so Menschen, wahrscheinlich sind es Menschen, die laufen so wie Bäume, so was Langes, Senkrechtes läuft da umher, wahrscheinlich sind es Menschen. Das heißt, er erkennt die Dinge noch nicht richtig und wird erst in einer zweiten Stufe wirklich sehend. Das kann man auch übertragen auf die Jünger Jesu selbst. Die hatten gerade, ehe sie diese Geschichte hier mit den Blinden erlebten, vorher die Speisung der 5000 erlebt, wo Jesus 5000 Männer mit wenigen Broten und Fischen alle gesättigt hat. Sie waren begeistert von Jesus. Aber dann fuhren sie quer über den See Genezareth und hatten kein Brot dabei. Da haben sie sich Sorgen gemacht. Und Jesus fragte, was macht ihr euch Sorgen? Das mit dem Brot ist nicht so wichtig. Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer. Sauerteig der Pharisäer, seit wann verkaufen die Brot? Das haben sie nicht verstanden. Jesus meinte, hütet euch vor dieser verderblichen, alles durchdringenden, falschen Lehre der Pharisäer. Und er hat es nur in dieses Bild des Sauerteiges gepackt, der ja alles mit seiner Gärung durchdringt. Das haben sie nicht verstanden. Und dann hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in Markus 8, Vers 18, Augen habt ihr und seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht. Das hat er seinen Jüngern gesagt, nicht irgendeinem Fremden. Seinen Jüngern hat er gesagt, ihr habt Augen und seht nichts. Das heißt, ihr kapiert gar nicht, worum es eigentlich geht, obwohl ihr doch jetzt schon fast 3 Jahre oder wie lange auch immer mit mir unterwegs seid. Ein bisschen was hatten sie schon kapiert, denn sie gingen ja mit ihm. Sie haben kapiert, dass er von Bedeutung ist. Dann kommt diese Geschichte hier mit dem Blinden und anschließend fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, du bist der Elia, du bist Johannes, der Täufer, der wieder aufgestanden ist. Du bist irgendein Prophet. Und dann fragt er, was meint ihr denn, wer ich bin? Da sagte Petrus, du bist der Christus. Das heißt, du bist dieser Messias, auf den alle warten. Und an der Stelle muss man ja doch sagen, dass er da zumindest ein teilweise offenes Auge haben muss, dass er das überhaupt erkannt hat. Und Jesus sagte, das stimmt. Das hast du nicht aus dir selbst, das hat dir der himmlische Vater offenbart. Er hat dir sozusagen ein Stück weit die Augen geöffnet. Aber später, als Jesus starb, sehen wir, dass die Augen der Jünger eigentlich immer noch halb zu waren, denn sie haben nicht begriffen, was dieser Erlösungstod bedeutet. Sie sind alle weggelaufen und haben gedacht, das ist jetzt die Endkatastrophe, danach kommt nichts mehr. Und eigentlich erst durch die Auferstehung haben sie wirklich offene Augen bekommen für ihren Herrn. Es war auch so ein stufenweises Mehrerkennen, aber einiges war ihnen immer noch verborgen. Wenn jemand zum Glauben kommt von uns, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz ähnlich ist. Dass er als erstes begreift, Jesus lebt. Klar, sonst könnte er gar nicht glauben. Jesus lebt heute, er ist auferstanden, ich rede mit ihm, ich lebe mit ihm. Dass er aber dann irgendwann erst einmal den Blick für die Gemeinde geöffnet bekommt. Mancher, der zum Glauben kommt, hat keinen Blick für die Gemeinde. Der lebt nur so sein Christsein für sich selbst. Und dann öffnet ihm irgendwann Gott den Blick für die Gemeinde oder den Blick für sein Wort. Mancher liest am Anfang die Bibel nicht, obwohl er an Jesus glaubt. Dann muss Gott ihm helfen und die Augen weiter öffnen und sagen, guck mal, du, hier steht alles, was du brauchst. Lies es mal. Jemand, der geöffnete Augen hat, geht mit Gewissheit seinen Weg. Das ist schön. Dieser Blinde, als er in den Ort zurückging, da ist er nicht umhergetappt und hat mit seinem langen Stab da die nicht vorhandenen Bordsteinkanten abgeklopft oder Hauswände, sondern der ging mit Gewissheit und Sicherheit seinen Weg. Ich finde das gut, Christen sind Menschen, die mit Gewissheit unterwegs sind. Und manche andere merkt das und sagt, ich beneide sie um ihre Gewissheit, dass sie ganz gewiss sind, Gott führt mich und ich habe ewiges Leben und ich werde über die Grenze des Todes hinaus nicht verloren gehen, sondern zu Jesus gehen, das finde ich gut. Aber es nützt ja nichts, wenn ein anderer mich oder irgendjemand bewundert und sagt, ich bewundere und beneide sie um ihre Gewissheit. Viel schöner ist es, wenn er diese Gewissheit selber hat und bekommt. Und das kann er dadurch bekommen, dass er Christus kennenlernt. Interessant ist, dass die meisten von uns, ich weiß nicht, ob ich recht habe, solange sie Jesus nicht kennen, eigentlich kaum eingestehen, dass sie geistlich blind sind. Im Gegenteil. Sie halten sich oft mit ihren Überzeugungen für sehend, verbreiten irgendwelche selbstgestrickten Theorien über Gott und sagen, das soll mir Gott erstmal zeigen, dass das nicht stimmt, dass ich im Unrecht bin. Und erst wenn jemand zum Glauben gekommen ist und Jesus wirklich kennt, gibt er meistens im Nachhinein zu, dass er vorher geistlich blind war, dass es da Jahre in seinem Leben gab, wo er vieles sich selbst zurechtgelegt hat und eigentlich alles nicht stimmte. Es gibt einen berühmten Schriftsteller, den alle von uns namentlich kennen, Heinrich Heine, der ein Leben lang Gott verspottet hat mit ironischen, spotttriefenden Gedichten, alles Göttliche durch den Dreck gezogen hat. Und als er dann alt wurde, wurde er krank und hat auf seinem Krankenlager sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und dann tat ihm alles, was er vorher geschrieben hat, furchtbar leid, weil er feststellte, es war ja alles falsch. Und er schrieb noch ein Gedicht, das heißt wahrscheinlich noch mehr, wo es heißt, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welche Christus heißt, die Leier, die zu mancher Feier bewegt ward von dem bösen Geist. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Es war ein Mann, der feststellte, ich bin erst im Alter sehend geworden und habe mein Leben lang dummes Zeug fabriziert in der Dunkelheit meiner Einstellung. Wir freuen uns darüber, dass er im Frieden mit Gott im Alter noch die Grenze des Todes dann überschreiten konnte, dass er merkte, dieser Jesus lebt, das ist keine Phantomfigur der Christen, um eine Ideologie aufrechtzuerhalten, sondern eine Realität. Aber er hat sein Leben lang umsonst gelebt, denn im Alter konnte er nicht mehr viel Neues aufbauen. Ich denke an einen Pfarrer, den ich persönlich kenne, ist ungefähr so alt wie ich, allerdings nicht hier aus der Umgebung. Der hat als Pfarrer ganz neu Jesus Christus kennengelernt. Und dann trat er eines Morgens auf die Kanzel seiner Kirche dort und sagte, vergessen Sie bitte alles, was ich Ihnen bisher erzählt habe. Ich habe neu entdeckt, dass Jesus Christus lebt Und ich werde jetzt eine ganz andere Richtung hier verfolgen und hoffe, dass viele diese neue Richtung mitgehen können. Wenn nicht, werden sich unsere Wege wahrscheinlich irgendwann trennen. Es war ein junger Mann, der ganz neu entdeckt hat. Bisher war ich blind. Ich habe zwar die ganze Zeit über die Bibel gesprochen und auch gemeint, was ich sagte, käme aus der Bibel. Aber ich habe jetzt entdeckt, was Licht bedeutet, und deshalb möchte ich jetzt meine Gemeinde wirklich in dieses Licht hineinstellen und auch führen. Manche Christen haben ein Problem. Sie würden nämlich gerne wieder blind werden. Das klingt zwar fast unwahrscheinlich, aber es ist so. Mancher würde gerne wieder blind werden, denn er hat eine geistliche Verantwortung übernommen als Sehender. Jetzt hat er plötzlich andere Maßstäbe. Er weiß, dass Jesus lebt, hat eine ganz andere Verantwortungsebene. Und er weiß auch, dass manches in diesem neuen Leben nicht mehr gefragt ist. Und mancher würde die Augen gerne wieder schließen und einfach so ein richtiges Leben ohne Jesus nach eigenem Stil weiterleben. Er hat nur das Problem, jemand, der der sehend ist, der müsste jetzt auf Dauer die Augen schließen, damit er so einen Blinden, mimen könnte oder wie auch immer. Das heißt, die Erkenntnis, die er hat, wird er nicht mehr los, auch wenn er versucht, sein Leben so einzurichten, als ob es Jesus nicht gäbe. Und die Maßstäbe seiner Umwelt zu übernehmen, die oft genug gottlos sind, gerade auch im sexuellen Bereich. Und einfach so zu tun, als ob er das Licht Gottes nicht mehr sieht. Das funktioniert nicht, weil er das Licht gesehen hat. Es gibt zwar so ein berühmtes literarisches Stück, was mancher von uns kennt, von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, wo einer durch einen Unfall vorübergehend blind wird, aber er wird kurze Zeit darauf wieder sehend. Aber er hat festgestellt, dieses Blindsein bringt Vorteile mit sich. Da kann man die Leute nämlich in das Licht führen. Die verhalten sich in meiner Gegenwart dann ganz anders, weil sie meinen, ich sehe sie nicht. Und so hat er dann ein Leben lang diesen Blinden weitergespielt, obwohl er sehend war. Aber das ist sicher ein Stück weit Ironie auf unsere Gesellschaft. Jemand, der Jesus Christus als Licht erkannt hat, hat offene Augen und weiß, wohin der Weg Gottes führt. Er kann in dem Sinne zwar wieder augenkrank werden und brauchte neu die Augensalbe des Evangeliums, aber das, was er erkannt hat, vergessen kann er nicht. Jetzt ist die Frage, wo bin ich eigentlich in der Geschichte? Bin ich so einer, der blind ist und zu Jesus gerade hingebracht wird? Bin ich einer, der andere zu Jesus hinbetet oder hinbringt, weil er sie einlädt oder begleitet? Ich hoffe, dass das jetzt keiner als Hochmut auffasst. Oder bin ich vielleicht einer, in dem Jesus anderen Menschen begegnet? Das wäre ja auch möglich, dass im Gespräch mit einem von uns, einem anderen, die Augen geöffnet werden. Ich weiß nicht, wo der Einzelne von uns in dieser Geschichte ist, aber ich weiß, dass es gut ist, in diesem Licht Gottes zu leben. Und deshalb fände ich es schön, wenn jeder von uns Mut hat, in diesem Licht zu sein. Was mir täglich das Licht näher bringt, ist das Wort Gottes. In dem Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, wenn ich im Licht Gottes lebe, gehört unbedingt das Wort Gottes dazu, dass ich es lese und versuche in meinem Leben anzuwenden. Ich vermute, dass Gott uns die Augen weiter öffnen wird für manches, um uns dadurch zu segnen. Er schickt übrigens diesen Neusehenden nicht in das Dorf zurück, sondern nur in sein Haus. Er sagt, geh nicht ins Dorf, geh in dein Haus. Das ist schön, wenn uns Jesus hilft, auch unsere eigene Familie mit neuen Augen sehen zu lernen. Vielleicht als Jugendlicher eine andere Einstellung zu seinen Eltern zu bekommen. Vielleicht als Eltern eine andere Einstellung zueinander zu bekommen, das heißt auch zu dem Ehepartner und zu den Kindern. Ich denke, dass wir oft genug Dinge übersehen und dass Gott uns auch füreinander die Augen neu öffnen muss. In Jesaja steht eine hervorragende Definition für Sünde, die sicher auch für Christen gilt, nicht nur für Ungläubige. Da heißt es, ein jeder sah auf seinen Weg. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das heißt, der hatte nur einen Blick für seine eigenen Belange, während im Philipperbrief steht, dass ein jeder auch auf das sehen sollte, was der anderen ist. Dass er auch beachtet, was für die anderen wichtig ist. Und ich glaube, dass Gott mir persönlich oder auch vielen von uns, gerade auch auf diesem Gebiet, die Augen weiter öffnen möchte. nicht nur das eigene zu sehen, sondern auch das, was andere betrifft, um auch hier im Licht Gottes richtig vorwärts zu kommen.